ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg. Ich bin Clemens Schulze. Willkommen. Und wir beginnen mit der Krise in der Landesregierung Brandenburgs. Nach längerem Zoff um den Verfassungsschutz trat ja Innenministerin Katrin Lange am Freitag zurück. Sie hatte knapp zwei Wochen zuvor Behördenchef Müller gefeuert, weil sie sich im Verfahren um die Einstufung der rechtsextremistischen AfD nicht ausreichend informiert fühlte. Fakten aber deuteten auf das Gegenteil hin. Der Druck wuchs. Letztlich strich Lange die Segel, gab die Schuld aber anderen. Ministerpräsident Woidke hat heute nun die Nachfolge geklärt. Neuer brandenburgischer Innenminister soll der jetzige Oberbürgermeister von Frankfurt-Oder, René Wilke, werden. Landespolitikreporter Nico Hecht fasst den Tag in Potsdam zusammen und er erlebte mal einen gut gelaunten Ministerpräsidenten.
Ich persönlich bin froh, dass sich René Wilke dieser riesengroßen Herausforderung Innenminister des Landes Brandenburg zu werden, stellt.
Für Woidke sei das Innenressort eines mit Schlüsselfunktionen, vor allem wegen der Migrationsfragen, die Wilke dort managen müsse. Das werde darüber entscheiden, wie sich das Land Brandenburg weiterentwickle, etwa wie sich die Wirtschaft aufstellen könne.
Und dieser Bereich ist für unsere Gesellschaft ganz entscheidend, weil wir eine weitere Spaltung unserer Gesellschaft gerade über diese entscheidende Frage für unser Land nicht zulassen dürfen.
Wilke hätte gerade dabei als Oberbürgermeister in Frankfurt-Oder erfolgreich gearbeitet. Er habe Probleme in der Integration klar angesprochen, und zwar um zu lösen. Wilke hatte als langjähriges Mitglied der Linken dabei auch über Kreuz mit der Bundesparteispitze gelegen. Entgegen deren Linie hatte er sich schon früh für die Ausweisung von straffälligen Asylbewerbern ausgesprochen.
Ich kenne den Spagat aus der notwendigen Klarheit, die es braucht bei dem Thema, um die Dinge zu steuern und in Richtung zu bringen, die wir brauchen, um das Land zusammenzuhalten, und zugleich der Menschlichkeit und des Anstandes, den es eben in diesem Land auch braucht.
Auch deswegen wird Wilke parteiübergreifend im Land als Pragmatiker gelobt. Mittlerweile als parteiloser Politiker. Vergangenes Jahr hat er die Linke verlassen, vor allem wegen Diskurses der Partei zum Ukraine-Krieg. Wilke ist klar für eine militärische Unterstützung. Das Angebot, das Innenministerium zu übernehmen, sei eine Überraschung gewesen, sagt er.
Aber ich bin bereit für diesen nächsten Schritt, weil ich meinen Beitrag leisten will. Wer wäre ich, wenn ich weiter von der zwar kommunalen Spitzen, aber doch von der Seitenlinie Themen ansprechen würde, wo ich jetzt die Chance habe, sie selber mitzugestalten.
Auch Wilke selber spricht eine Spaltung in der Gesellschaft als eine seiner wichtigsten Aufgaben an. Wir alle würden viele schnelle Umbrüche erleben. Das erzeuge Sorgen und Ängste und das könne zu Spaltungen führen.
Ich sehe meine Aufgabe darin, dazu beizutragen, dass es weniger Spaltung gibt, weniger Ängste gibt und weniger Sorgen gibt, weil wir dafür sorgen, dass Menschen zu uns kommen können, aber wir auch klar sind bei jenen, die Probleme bereiten und den gesellschaftlichen Zusammenhalt stören oder sogar riskieren.
Erfahrung genug bringe er mit, wisse, was die Kommunen dafür brauchen und die Sicherheitsbehörden. Er freue sich auf die Aufgaben in Demut.
Soweit aus Potsdam, Nico Hecht. Frankfurt-Oder verliert also seinen Oberbürgermeister. Und was sagen die Menschen in der Oderstadt dazu? RBB-Reporterin Elisa Göppert hat sich mal umgehört.
Grundsteuersatzung am Mittwoch, Haushaltsklausurtagung wegen Klammerkasse am Freitag. Eigentlich war René Wilkes Terminkalender voll mit Rathausterminen, doch es kam alles anders. Seit heute Vormittag ist bekannt, dass der bisherige Frankfurter Oberbürgermeister Brandenburgs neuer Innenminister wird. Die Reaktionen in der Stadt sind zwiegespalten.
Das ist natürlich ein Verlust für Frankfurt, ist aber eine tolle Möglichkeit für das Land Brandenburg.
Der René Wilke hat für die Stadt sich nicht nur engagiert, man merkt, er ist mit dem Herzen, mit Leib und Seele eben voll dabei.
Sehr schade.
Wir schätzen ihn als Oberbürgermeister und wer weiß, wie der Nächste dann sein wird.
Wie es jetzt in Frankfurt weitergeht, weiß Klaus Junghans, CDU. Als Bürgermeister und erster Beigeordneter übernimmt er vorübergehend alle dem Oberbürgermeister zugewiesenen Aufgaben. Bis zur Neuwahl, die innerhalb von 5 Monaten durchgeführt werden muss.
Wir haben dann nach der Brandenburger Kommunalverfassung Regularien, nach denen das jetzt weitergehen wird. Und wir werden dann noch in diesem Jahr, vermutlich im Spätsommer, Frühherbst, eine neue Oberbürgermeisterin, einen Oberbürgermeister hier in Frankfurt-Oder wählen können.
Bisher wurde René Wilke von allen Parteien bis auf die AfD gestützt. Michael Möckel, Fraktionsvorsitzender der CDU im Stadtparlament.
Wir hatten am 26. Mai mit der SPD gemeinsam die Nominierungsveranstaltung geplant. Und jetzt müssen wir das natürlich überdenken und müssen schauen, wen wir als CDU ins Rennen schicken werden.
Stadtverordnetenvorsteherin und CDU-Fraktionsmitglied Desiree Schrade sollte zunächst nominiert werden. Sie lehnte ab. Die Fraktion hat sich dann auf René Wilke geeinigt. Wird Desiree Schrade aktuell ihre Meinung ändern?
Also diese Frage wird auch minütlich sozusagen an mich gerichtet. Was ich aber schon sagen kann, dass ich mich jetzt in dieser neuen Situation einer Übernahme von Verantwortung erstmal nicht verschließen möchte.
Als Fraktionsvorsitzende der Linken kennt Sandra Seifert den künftigen Innenminister, seit er sich kommunalpolitisch in seiner Heimatstadt engagiert.
Es ist ein Riesenverlust, den wir so schnell nicht kompensieren können. René Wilke war und ist der Oberbürgermeister für viele, viele Frankfurterinnen, unabhängig von politischer Herkunft und Einstellung.
Mit Blick auf die bevorstehenden Neuwahlen mahnt sie:
Die Demokraten müssen jetzt zusammenstehen. Es gibt viele demokratische Kräfte, natürlich mit unterschiedlicher Gestalt, unterschiedlicher Ausrichtung, und trotzdem vereint uns eines, und das ist das Beste für unsere Stadt zu tun unter demokratischem Gesichtspunkt. Und ich bin mir ganz sicher, dass wenn alle es wollen, können wir gemeinsam eine gemeinsame gute Lösung für Frankfurt-Oder erzielen.
Das sagt die Fraktionsvorsitzende der Linken in Frankfurt-Oder, Sandra Seifert, im Beitrag von Elisa Göppert. Der Oberbürgermeister der Stadt, René Wilke, wird also neuer Brandenburger Innenminister. Jetzt nach Berlin, die Stadt der bröselnden Brücken. Die Mühlendammbrücke ist ja eingeschränkt, die Elsenbrücke wird neu gebaut, zwei Brücken auf dem Stadtring mussten abgerissen werden mit fatalen Folgen für den Verkehr im Westen Berlins. Und jetzt kommt das Chaos in den Südosten. Die Brücke an der Straße an der Wuhlheide ist ja schon gesperrt. Jetzt wurden auch die Verbindungen unter der Brücke gekappt. Akute Einsturzgefahr. Landespolitikreporterin Sabine Müller mit Details aus der Verkehrsverwaltung.
Am frühen Nachmittag stehen an Tramstationen rund um die Brücke an der Wuhlheide überraschte Menschen.
Das ist zum wahnsinnig werden. Jetzt dürfen alle Fahrgäste laufen und hier steht nicht mal einer von der BVG, der Informationen gibt.
Und am späten Nachmittag steht in der Verkehrsverwaltung eine zerknirschte Senatorin Ute Bonde.
Für uns, weiß Gott, kein schöner Termin. Erneut ist Infrastruktur marode und wir müssen zu drastischen Maßnahmen greifen.
Aber Sicherheit gehe vor, so Bonde. Nachdem die Überfahrt über die Brücke an der Wuhlheide schon seit Ende April gesperrt war, darf jetzt auch niemand mehr unten drunter durch. Die Trams, M17, 21, 27, Autos, Radfahrer, Fußgänger, alle sind betroffen, weil der Verkehr auf der Edisonstraße Treskoallee komplett eingestellt ist. Denn ein Einsturz der Brücke kann nicht mehr ausgeschlossen werden. Lutz Adam, Chef der Tiefbauabteilung der Senatsverkehrsverwaltung.
Die Risse nehmen immer mehr zu und immer weiter zu. Insofern konnten wir den Verkehr unter der Brücke nicht mehr tatsächlich zulassen. Es ist auch schon der erste Brocken runtergefallen von der Brücke.
Verkehrschaos in Oberschöneweide und Karlshorst ist programmiert, denn für Busse und Lkw gibt es nur eine Umleitungsroute, für Autos immerhin noch eine andere. Für ÖPNV-Nutzer gibt BVG-Chef Henrik Falk diese Losung aus.
Das Zauberwort ist Ostkreuz. Versuchen Sie, irgendwie auf die S-Bahn zu kommen.
Die Verkehrsverwaltung sucht nun händeringend nach einer Firma, die die Brücke abreißt, hofft, bis nächste Woche eine gefunden zu haben. Wie lange der Abriss dauert, unklar. 4, 6, 10 oder 12 Wochen, das müsse man abwarten, heißt es. Erstmal soll die Brücke auf jeden Fall notdürftig abgestützt werden, denn falls sie einstürzen sollte, droht sie zur Seite zu kippen, deshalb auch die recht großflächige Absperrung. Laut Verkehrssenatorin Bonde wird die Brücke nicht zwingend wieder aufgebaut, weil sie nicht stark befahren ist. Aktuell wird geprüft, wie der Verkehr in der Gegend auch ohne sie laufen könnte.
Sabine Müller war das über das kommende Verkehrschaos rund um die Wuhlheide im Berliner Südosten. Dort muss eine einsturzgefährdete wichtige Brücke abgerissen werden. Der aktuelle Wohnungsmarktreport ist da und er zeigt, wenig überraschend, die Mieten in Berlin und im Umland sind erneut deutlich gestiegen. Bei der Pressekonferenz des Immobiliendienstleisters CBRE und des Baufinanzierers Berlin Hüb, die den Bericht jährlich herausgeben, haben heute Vertreterinnen und Vertreter der Berliner Wohnungsbranche darüber diskutiert, warum die Krise kein Ende findet und was aus ihrer Sicht dagegen getan werden müsste. RBB24-Reporterin Oda Tischewski fasst zusammen.
Die Mieten in Berlin kennen nur eine Richtung, aufwärts. Nach dem Rekordsprung im Vorjahr, bei dem sie um fast 20% anstiegen, gab es jetzt ein erneutes Plus von 12%. Damit liegt die Durchschnittskaltmiete pro Quadratmeter jetzt bei 15,79 Euro, Platz 3 nach München und Frankfurt am Main. Nirgendwo in Deutschland steigen die Mieten so dynamisch wie in Berlin. Zwar wird vor allem in Berlins Randbezirken durchaus gebaut und auch die Zahl der angebotenen Mietwohnungen ist gewachsen, allerdings zu wenig im Vergleich zur Nachfrage. Ebenfalls vergrößert hat sich der Unterschied zwischen Bestandsmieten und dem Preis bei Neuvermietung. Ein Problem ebenso für Neuankömmlinge wie für Berlinerinnen und Berliner, die etwas Größeres oder Kleineres suchen. Verantwortlich für die festgefahrene Situation vor allem die hohen Baukosten, aber auch bürokratische Hürden, die Umweltschutzauflagen seien zu hoch und die Digitalisierung mache noch immer nicht wirklich Fortschritte. Als Beispiel, ein digitaler Bauantrag sei nicht etwa ein Online-Formular, sondern ein PDF, für das noch immer stapelweise Unterlagen, ganze großformatige Pläne eingescannt werden müssen. Genehmigungsverfahren dauerten, nicht zuletzt wegen des Personalmangels in den Behörden, viel zu lang. Viel Verantwortung sehen die Akteure bei der Berliner Verwaltung. Beim Thema Bürokratieabbau warben landeseigene Wohnungsbaugesellschaften und Baubranche beispielsweise für die sogenannten Typenbaugenehmigungen. Ein Gebäude, das einmal genehmigt wurde, auch in einem anderen Bundesland, könne dann mehrfach gebaut werden. Dann müssten nur die individuellen Gegebenheiten vor Ort geprüft werden, das Gebäude selbst, seine Statik, Einbauten etc. aber wäre ein für alle Mal genehmigt. Eine große Zeitersparnis.
Trotzdem deprimierende Fakten zum Berliner Wohnungsmarkt, der immer teurer wird. Zusammengefasst von unserer Reporterin Oda Tischewski.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. Unternehmer im Ruhestand beraten ehrenamtlich junge Talente beim Aufbau ihres eigenen Unternehmens, stehen ihnen von der Erstellung des Businessplans bis hin zur Gründung zur Seite. So einen kostenlosen Beratungsdienst gibt es in Berlin und den nimmt zum Beispiel Lara Lukomski gern in Anspruch.
Ja, also tatsächlich kann ich mir ganz gut vorstellen, dass man hier erstmal im Schaufenster so ein, zwei Anzüge ausstellt, vielleicht auch einen Mantel. Dann hier ein schönes großes Bild an die rechte Seite ran, damit man gleich weiß, okay, man ist hier wirklich in einem Maßgeschäft.
Die 25-jährige Maßkonfektionistin legt seit Jahren Geld zurück für ihr eigenes Textilgeschäft. Ihren Laden möchte sie in Charlottenburg eröffnen. Hier kann sie sich ihr Maßgeschäft gut vorstellen. Bei allen Fragen rund um die Finanzierung ihres Geschäftes holt sie sich Rat bei Thomas Götze, einem der Berliner Wirtschaftssenioren, der im Ruhestand ehrenamtlich Existenzgründer und Unternehmer berät.
Frau Lukomski, wir haben uns ja heute verabredet, nochmal über Ihren Businessplan zu sprechen. Über die Umsatzzahlen, einmal der Hochzeitsanzug, der spezielle, dann der Businessanzug, der Mantel.
Thomas Götze hat als leitender Angestellter in einem großen Konzern gearbeitet und ist durch einen Kollegen auf das Engagement der Wirtschaftssenioren aufmerksam geworden. Seit 4 Jahren macht er jetzt selbst beim Berliner Beratungsdienst mit.
Man ist noch dabei und vor allen Dingen hält einen das unheimlich jung als Motivation, weil man ständig was Neues lernt. In dem Fall habe ich so viel über Stoffe, über handwerkliche Dinge gelernt, die hätte ich vorher nie gewusst. Und das passiert mir bei vielen Beratungsfällen einfach. Das bringt auch Spaß. Das ist meine Motivation.
20 Fach- und Führungskräfte im Ruhestand sind in Berlin und Brandenburg als Wirtschaftssenioren aktiv. 400 Menschen beraten sie pro Jahr für eine geringe Kostenpauschale. Das Geld kommt dem Verein zugute, erzählt Wirtschaftssenior Nikolaus Fischer-Bothoff.
Wir arbeiten ehrenamtlich, sind unabhängig, haben auch ein soziales Verantwortungsgefühl und geben eigentlich das weiter, was wir in den letzten 30, 40 Arbeitsjahren erlebt haben. Und wir werden natürlich immer auch ein bisschen den Leuten, wo wir die Perspektive sehen, helfen mit unserer Vernetzung.
Nikolaus Fischer-Bothoff weiß aus eigener Erfahrung, was es heißt, sich selbstständig zu machen. Umso mehr liegt ihm daran, seine Klienten auch über den Gründungsprozess hinaus zu begleiten. So wie Physiotherapeut Darius Münch, der vor gut einem Monat seine eigene Praxis eröffnet hat.
So was zu gründen, die ganzen bürokratischen Hürden da zu überwinden, das ist auch als Physiotherapeut nicht mein täglich Brot. Da bin ich auch nicht so gut drin. Dementsprechend war das sehr hilfreich, da Unterstützung zu bekommen von Herrn Fischer.
Ja, das ist auch toll, wenn man dann sieht, das hat einen Erfolg gehabt. Man hat eine Arbeit und kümmert sich drum, kriegt eine Rückmeldung und es läuft auch noch. Ja?
Ergänzt Nikolaus Fischer-Bothoff. Es ist ein gutes Gefühl, gebraucht zu werden und das eigene Wissen weitergeben zu können.
Und das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit Clemens Schulze.
Die nächste Ausgabe nicht verpassen. Gleich mal abonnieren und weiterempfehlen. Und einen Podcast mit etwas mehr Ballgefühl gibt es immer montags beim Hauptstadtderby. Hier widmen sich Ur-Unioner Christian Beek und Hertha-Ikone Axel Kruse jede Woche den beiden großen Fußballclubs der Hauptstadt. Überall, wo es Podcasts gibt und in der ARD-Audiothek.